Heute Vormittag, liebe Geschwister, habe ich fest vor, keine negative Predigt zu halten. Ein lieber Bruder hat mir einmal gesagt, Bruder Wegner, du musst positiver sprechen. Jetzt muss ich euch aber eingestehen, dass ich auch fest vorhabe, nicht positiv zu sprechen. Ich möchte gerne biblisch zu euch reden. In der Welt hat Positives und Negatives viel, viel Raum. Und vieles kann man positiv oder negativ beurteilen. Aber was das Wort Gottes betrifft, halten wir, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jetzt lese ich noch aus Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel in der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Das Thema, in das man das fassen kann, was mir auf dem Herzen liegt, lautet ja Furcht vor Tod und Leiden. Aller Optimismus, alles positive Denken ändert nichts daran, dass dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben und danach das Gericht. Und da hat schon einmal ein Philosoph recht, wenn er dann sagt, wenn das das Leben ist, dass man sich schöne Tage macht, es bequem macht hier auf dieser Erde, dann aber endlich doch alles Schluss ist, was hat das Leben für einen Sinn? Ein anderer Philosoph hat einmal gesagt, was ist das Leben? Und hat selber die Antwort gegeben. Ein sich hinquälen zum Tode. Also die ganz klugen Herren reden auch nicht immer positiv. Manch einer hat auch ganz negative Vorstellungen vom Leben. Deshalb habe ich mich entschlossen, in die Bibel hineinzuschauen. Und dem Gedanken nachzugehen, was ist das Leben? Was für einen Sinn hat das irdische Leben und muss, wie ich schon angedeutet habe, auch auf die harte Realität des Todes hinweisen. Zunächst einmal, um in dieses Thema da besser einzusteigen und mich verständlich zu machen, will ich ein Wort aus dem Evangelium des Johannes zitieren. Das wird uns von Jesus berichtet. Da hatte der Herr Jesus doch festgestellt, dass es viel Notleidende gibt, bedrückte Menschen gibt, kranke Menschen gibt, Menschen, die verzweifeln am Sinn des Lebens, hat ihnen die frohe Botschaft, das Evangelium gebracht, etwa im Sinne des Liederdichters, kommt, stimmet alle jubelnd ein, Gott hat uns doch lieb. Aber dann hat er auch festgestellt, dass es Leute gab, na, wie soll ich die mal nennen, das waren fromme Nutznießer, waren das. die haben Heilungen angenommen, die haben sich speisen lassen. Sie haben Jesus gerne zugehört, aber für das, was sie gehört haben, die Konsequenzen nicht gezogen, wie am Anfang schon angedeutet wurde. Nun bist du hier und wir wollen hören, was Gott dir befohlen hat zu reden. Und dann hat er eine kleine Entscheidung verlangt von seinen Zuhörern. Zwischen denen, die nur fromme Nutznießer oder Mitläufer gewesen sind, und denen, die bereit sind, die Nachfolge anzutreten. Dann hat er gesagt, schön, dass Gott mir Macht gegeben hat, Wunder zu tun und Gott durch mich so in Erscheinung treten kann, dass jeder fragend wird. Aber das allein genügt nicht. Wenn ihr nicht essen werdet mein Fleisch und trinken mein Blut, dann habt ihr gar kein echtes Leben. Nur sterbliches Leben, aber ewiges Leben, das habt ihr nicht. Bitte, liebe Geschwister, das war doch eine Zumutung für die Zuhörer damals. Und manchmal geht es einem Boten Gottes auch so, wenn er das sagen soll, wozu er Befehl bekommen hat, dann kann er schon manchmal denken, wie werden das jetzt meine lieben Zuhörer auffassen und annehmen? Und prompt kam die Reaktion. Von dem an blieben viele hinter sich. Und dann hat Jesus festgestellt, dass selbst bei denen, die in der Nachfolge standen, die bereit waren, Haus und Hof, Vater und Mutter, in Einzelfällen sogar Frau, Kinder zu verlassen und ihm nachfolgen, dass die da bedenklich gewesen sind. Und die Masse, die kam zu einem Urteil. Und ganz gewiss, da mache ich mir als Redner gar nichts vor, dass jeder von uns irgendwie für diese Verkündigung, ob sie positiv oder negativ ist, auch zu einer Beurteilung kommen würde. Und was war so die öffentliche Meinung bei dieser Rede? Das ist eine harte Rede. Wer kann denn die hören? Jesus spürte im Geiste ganz genau, welche Wirkung seine Rede bei den Zuhörern und bei den Nachfolgern bewirkt hatte. Und dann frug er, wollt ihr auch zurückbleiben? Wollt ihr auch zurückstecken? Aber der Herr Jesus war nicht alleine da. Der Heilige Geist hatte gewirkt. Und hatte den Petrus berührt. Schaut, das ist mein Wunsch und meine Bitte, dass nicht nur geredet wird, sondern dass Gottes Geist Herzen berühren kann. Und dann sagte der Petrus so schön, Herr, ja wohin sollen wir denn gehen? Ist doch überall der Tod. Überall Vergänglichkeit, aber du hast Worte des ewigen Lebens. Es gibt nicht nur die kalte, herzlose Realität des Todes, sondern es gibt auch ewiges Leben, das durch dich von Gott angeboten wird. Wir wollen bei dir bleiben. Meine Bitte zu Gott ist, dass niemand hier, wenn es eine harte Rede wird, heute Vormittag keine falsche Entscheidungen trifft, sondern eine Entscheidung, zu der wir vom Himmel her geleitet werden. Wo sollen wir denn sonst hingehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Jetzt werde ich aber zunächst einmal die harte Realität des irdischen Lebens, das den Tod zur Folge hat, noch ein ganz klein wenig deutlicher in den Raum stellen, aber nicht, weil ich negativ reden möchte. Ich möchte nur an der Tatsache, an der harten Realität des Todes, möchte ich die Bedeutung des ewigen Lebens herausstellen. Da gab es in der Zeit Samuels auch einen Mann. Ja, wenn man so forscht in der Bibel, kann man feststellen, dass dieser Mann namens Agag umgesetzt hitzig bedeutet, gewalttätig. Und er war ein Riese, haben wir ja auch in der Welt. Es gibt Ölriesen, Finanzriesen haben wir, Sportriesen. Und ich weiß nicht, wie man das Finanzamt einsteuern soll. Aber Riesen jede Menge, bei denen es nicht gut ist, wenn man sich mit ihnen anlegt, da zieht man dann den Kürzeren. Und dieser Agag, das war auch ein Hinterhältiger. Der hat das Volk Israel beobachtet. Ja, fromme Leute, die werden beobachtet, wie sie auf dem Weg waren, aus der Knechtschaft, aus der Versklavung, hinein in ein freies Land, wo Milch und Honig fließt. Sie hatten die Unterdrückung satt, wollten nimmer ausgebeutet, gequält werden und wollten in die Freiheit gehen und waren auf dem Weg. Auf dem Weg, da gab es Alte und Schwache und Gebrechliche. Und einige von diesen aus Ägypten herausgezogenen Leute, die waren säumig, die sind hinten nachgekommen. Die hatten das Lied wahrscheinlich noch nicht gekannt. Wer auch läuft und läuft so schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Und weil sie so aus der Herde zurückgeblieben sind, hat dieser Agag da mit seinen Leuten festgestellt, den Mose und den Josua, den kann ich nicht angreifen. Aber diejenigen, die nicht richtig laufen, die halbherzig bei der Sache sind, die kann ich angreifen, und hat sie schonungslos vernichtet. Und dann kam dieser Agag durch einen von Gott beauftragten Krieg über Saul in die Gefangenschaft. Und dann hat der Samuel sein Schwert genommen, weil der Saul aufs Volk gehört hat, also ein Ohr zur Demokratie gehabt hat, die Meinung der Mehrzahl berücksichtigt hat. Jetzt habe ich aber wieder was gesagt. Ja, Bruder Wegner, bist du marxistisch oder vielleicht gar braun, weil du gegen die öffentliche Meinung, gegen die Demokratie redest? Nein, Geschwister, das ist ganz gewiss nicht der Fall. Aber wir haben ja am Anfang deutlich gehört, jetzt sind wir da und wollen hören, was der Herr dir befohlen hat. Und wenn ein Diener Gottes so predigt, wie es den Leuten um die Ohren juckt, dann gibt's keine echte Entscheidungen. Wenn ein Bote Gottes aber das predigt, wozu ihn Gott beauftragt hat, dann ist Gott gegenwärtig und dann wirkt er Entscheidungen. Und das Schwert des Samuels hat auch entschieden. Und dieser Agag, der so viele Kinder und Mütter und Schwache getötet hatte, kein Mitgefühl hatte, der sagte dann, das ist ja mein Thema, Das habe ich ja angegeben. Für wahr, hat er gesagt, bitter ist der Tod. Und das sagte Samuel. Jetzt, wo du dran bist zu sterben, jetzt findest du das bitter. Aber du hattest kein Mitgefühl, als dein Schwert Mütter weggenommen hat ihren Kindern. Und jetzt bist du dran. Aber eine biblische Aussage. Bitter ist der Tod. Vielleicht ist der eine oder andere auch schon einmal an einem Sterbelager gewesen und hat sehen können. Ich kenne Fälle, da ging's ganz leicht. Und ich kenne Fälle, da war man erdgebunden. Man war von Ägypten nicht los. Man war nicht herausgeführt worden aus der Vergänglichkeit. Da war bei einem Mann das so schlimm, dass er geschrien hat, laut geschrien hat im Krankenhaus. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Und er musste doch sterben. Ist das negativ oder positiv, was ich hier sage? Es ist Wahrheit. Es ist irdische Realität. Und dieser Agag, von dem ich hier jetzt so Kurzes gesagt habe, der hatte etwas in seinem Leben vergessen. Ist nicht schön, besonders wenn ich jetzt zu jungen Leuten rede. Der hatte vergessen, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Der hatte, so einen Art Prozess in seinem Leben getätigt. Weißt du, was das für ein Prozess war? Ein Verdrängungsprozess. Er hat den Tod hinausgeschoben. Bloß darüber nicht nachdenken. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir eine fürchterliche Angst bekommen. Nein, damit wir klug werden, die Vergänglichkeit von der Ewigkeit besser unterscheiden können. Deshalb will ich nicht Angst verbreiten, liebe Geschwister. Und ich hoffe, dass Gott mir Gnade gibt, dass ich am Ende meiner Ausführungen doch Glauben wecken kann an den Tod des Überwinders. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Zu dem gehen und bleiben, der ewiges Leben schenken kann. Geschwister, liebe Zuhörer, schon hier. Und wer das ewige Leben hat, der hat den Stärkeren in sich. In der Welt habt ihr zwar Angst, aber der in euch ist, der ist stärker, als der in der Welt ist. Ich hätte da noch manches zu sagen. Aber da in meinem Text, den ich verlesen habe aus der Offenbarung, da verlangt ja Jesus etwas. Fürchte dich nicht vor dem, was du zu leiden haben wirst. Ich nenne mein Thema noch einmal. Furcht vor Tod und Leiden. Kann man bei Jesus, der das hinter sich gebracht hat, der das alles schon durchgemacht hat, kann man da lernen, sich vor Tod und Leiden nicht zu fürchten? Ich könnte jetzt schon abgleiten und über Stephanus reden, der die Bitterkeit des Todes gar nicht spüren musste, weil Jesus in seinem Leben war, weil er als die Steine geflogen kamen. Als er so hart und so rücksichtslos zuging. Schreckliche Realität. Schreckliche irdische Realität, wo man gar nichts beschönigen und verharmlosen kann. Dass der Mann da etwas hatte, der hat nicht auf die Steine geschaut, nicht die Schmerzen berücksichtigt, Er schaute nach oben, weil er Liebe hatte zu dem, der sein Blut und Leben für ihn hingegeben hatte. Und wie schön, wie herrlich, die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Ich werfe die Frage jetzt in den Raum. Kann man, wenn man Liebe zu Jesus hat, kann man, wenn man Jesus an die erste Stelle in seinem Leben setzt, kann man die Furcht vor Tod und Leiden überwinden? Die Bibel sagt ja. Ich denke, ihr habt rausgehört, dass zu dem Josua gesagt wurde, sei getrost, habe keine Furcht. Und dann noch einmal etwas. Ich habe dir geboten, getrost zu sein. Ja, was die Furcht des Todes betrifft, Furcht vor Leiden, da gibt es einen Befehl Gottes. Ich habe dir geboten. Ja, wer hat gesagt, ich habe dir geboten? Das war Gott selber, der zu ihm geredet hatte. Weil dieser Josua sein Leben für Gott hingegeben hatte. Geschwister, das ist ungeheuerlich, was ich sage. Aber ich bleibe dabei. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen. Und diejenigen, die Jesus nachfolgen, wenn sie da keinen Verdrängungseffekt begehen und den Tod für später verschieben, das ist bei jungen Leuten manchmal der Fall. Ja, wenn man zum Beispiel das Leben vor sich hat, Berufsausbildung, Familie gründen möchte, dann will man doch das Schöne vom Leben haben, darf man ja auch und soll es auch. Und gerade da, so finde ich, ist es gut, wenn man weiß, dass da im Hintergrund der Gedanke einmal, da musst du ja doch sterben, dass ich nicht verdrängen muss, sondern gebieten darf, der Furcht im Namen Jesu zu weichen. Es gibt ein schönes Lied. Ich bete das so oft bei mir selber. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freud und Wonne sein. Ich behaupte also, von der Bibel her, ohne positives Denken, negatives Denken zu berücksichtigen, ist dem Nachfolger, aber nur dem Bekehrten, die Möglichkeit gegeben, in der richtigen Weise die Angst vor dem Tode zu verdrängen. Jetzt mute ich euch noch ein Erlebnis zu, das ich gemacht habe. Das ist aber wirklich hart. Ich will aber nachher, wie schon angekündigt, herausstellen, dass dieser Tod, der so irgendwie im Bewusstsein oder Unbewusstsein des Menschen sieht, wirklich verdrängt werden kann. Durch Gottes Gnade hatte ich kurz nach den Kriegsjahren am Mittleren Neckar eine Evangelisation. Es entstand eine kleine Gemeinde von so 40, 50 Leute. Und da war Aufbruch da. Es gab sogar Berührungen und Heilungen hat's gegeben. Gottes Geist hat gewirkt, weil wir echte Bekehrungen hatten. Raus aus der Welt, ganz für Jesus da zu sein. Und diese Leute hat Gott gesegnet, mit der Berührung des Heiligen Geistes. Jetzt kam aus der Nachbarschaft eine Frau, man hatte sie mitgebracht, und sie war in so einer Versammlung, wo Gottes Geist wirkt, wo Freude da war. um aus Dankbarkeit gebetet hatte und von Herzen gesungen hatte, sowas hatte die noch nie mitgemacht. Ich frug sie, wie hat es ihnen gefallen? Dann sagte sie, das war ganz interessant. Die Verkündigung, so habe ich das noch nie gehört. Aber muss das sein, dass beinahe jeder betet und so deutlich betet und da so aus seinem persönlichen Bereich noch seine Anliegen vor den anderen Gott darbringt? Muss das so persönlich sein? Ich sage, ich lade Sie herzlich ein, wiederzukommen. Sie schaut mich ganz bedenklich an und sagt, ich glaube nicht. Es ist zu viel Fremdes da für mich. Wer aber in der nächsten Versammlung da war, das war diese Frau. Sie hatte es, ohne mit dem Kopf analysieren zu können, eine Berührung gehabt. Der Himmel hatte sie berührt, das macht er. Und dafür bete ich, liebe Geschwister. Und dafür beten auch andere hier, dass da nicht nur geredet wird und Vorträge gehalten werden, gesungen und gespielt wird, sondern dass der Himmel berühren kann. Sie schaut mich vielsagend an, jetzt bin ich doch wieder da. Und das war gut, dass sie gekommen war. Ich konnte darüber nur sagen, es ist gut, dass du gekommen bist und hören willst, was Gott sagen möchte. Und es wurde noch lichter. Aber in der Woche vorher, da hatte sie was Schlimmes getan. Sie lief im Ort umher und hat gesagt, passt auf vor dem Wegner, das ist ein Schwärmer. Ha, mir darf das ja nichts ausmachen, das ist doch keine Steinigung. Das ist nur eine menschliche Meinung. Aber natürlich hat es schon ein bisschen gezwickt, als man mir das gesagt hatte. Und jetzt war sie wieder da. Und immer noch war Zweifel in ihrem Herzen. Aber sie war schon offener. Und dann hat Gott sie mit einer schweren Krankheit geschlagen. Man hat festgestellt, sie hätte Krebs, Blasenkrebs. Und jetzt hatte sie mich gerufen. Bruder Wegner, kannst du kommen? Und mit mir beten. Ich habe schreckliche Schmerzen. Bitte, dann ist alles positive Reden nicht. Das ist eine Realität. Und die Bibel hat recht, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir entscheidungsreif werden. Und eine Antwort finden auf das, was Gott will. Und ich bete, Herr Jesu, hilf dazu, dass Menschen die richtige Entscheidung finden können, weil du sie so lieb hast, dein Blut und Leben für sie hingegeben hast. Ob es jetzt passt, logisch oder nicht, ich sag's wieder, kommt, stimmet alle jubelnd ein. Gott hat uns lieb. Würdest du kommen? Ich kam, wollte mit ihr beten. Da sagt sie, halt, ich will klaren Tisch machen. Ich muss dir gestehen, ich habe böse über dich geredet. Ich habe dich als Schwärmer dargestellt. Kannst du mir das vergeben? Ja, was sollte ich jetzt tun? Ich habe gesagt, wenn der Herr Jesus bereit ist, dir zu vergeben, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dass ich dir auch vergib. Und zwar von Herzen vergebe. Wir bringen dein Versagen, dein Schuldgefühl unter das Kreuz von Golgatha. Seelsorge, wenn's echt ist, nicht Formbeichte, nicht Ohrenbeichte, sondern Herzensdemut ist. Da ist Gott gegenwärtig. Ach, sie hat Freude bekommen. Bin ich so froh, dass diese Schuld von meinem Gewissen herunter ist. Los vom bösen Gewissen. Haben wir jemand hier, der Schuld verdrängt hat? Wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Aber Bruder Wegner, sei doch nicht so hart zu den jungen Leuten. Rede doch nicht so ernst. Gott will ja helfen. Gott will echte Freude, echten Frieden schenken. Ich wollte gehen, da sagt sie, halt, Bruder Wegner. Ich denke jetzt auch anders, würdest du beten, dass Gott diese Leiden wegnimmt, diese Schmerzen wegnimmt. Ich betete für sie, sage ich gerne. Aber wisst ihr, was das kam? Ich spreche von der Realität des Lebens. Und berücksichtige irdische Realitäten. Aber Gott bewahre mich, liebe Geschwister, dass ich die himmlischen Realitäten nicht unterschlage oder unter den Tisch fallen lassen. Denn die Gegenwart Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes, ist auch so real. Gerne bete ich. Ich habe gebetet. Und dann kam die Frage, Bruder Wegner, ja, was meinst du? Mir sind Strahlen verordnet worden. Ich weiß nicht mehr genau, ich denke, es waren über 20 Bestrahlungen, die verordnet wurden. Sag ich, schau, das kann ich nicht entscheiden. Ich kann nicht sagen, du musst dich bestrahlen lassen. Denn ich möchte den Glauben in dir nicht verdrängen. Ich kann aber genauso wenig sagen, lass dich nicht bestrahlen. Denn die Folgen, die daraus entstehen können, die muss nicht ich ertragen, die musst du ertragen. Bitte, ich spreche über die Realität hier auf dieser Erde. Nicht über Ideen, über echte, wahre Begebenheiten. Sage ich, das musst du entscheiden. Ich will gerne weiter beten für dich. Ich glaube, ich lass mich nicht bestrahlen, hat sie gemeint. Am nächsten Tag kam die Krankenschwester, die mit der Pflege betreut war. Und sie sagt zu ihr, na Hedwig, du bist ja heute so aufgeräumt. Ja, sagt sie, du, ich will mich nicht bestrahlen lassen. Ganz naiv, erklärt sie nicht. Der Bruder Wegner, ich habe dir ja schon erzählt von ihm, der war da und hat für mich gebetet, ich will mich nicht bestrahlen lassen. Oh, sagte die liebe Krankenschwester, musste ja auch so reden. Hast du eine Ahnung, wie schmerzhaft Blasenkrebs im Endstadium ist und du willst dich nicht bestrahlen lassen? Jetzt haben wir das, was ich erklären möchte. Zwei reale Welten in ihr. Jetzt hat die Angst, hat bei ihr gesagt, lass dich bloß bestrahlen, damit es nicht so ein schreckliches Ende geben möchte. Und da war etwas in ihr, das sagte, trau doch Gott zu, trau's doch Gott zu. Ihr seht, die Realität des Todes, die Realität des Lebens, das ist ein ungeheures Spannungsfeld. Und ein Bote Gottes sollte nicht leichtfertig darüber reden, nicht ein bisschen positiv darüber reden oder negativ darüber reden. Biblische Rede ist da gefragt. Ich will nicht sagen, leider. Aus Angst hat sich die liebe Hedwig für die Bestrahlung entschieden. Ich richte nicht. Und ich rate jedem, wenn er jemanden sieht, der in so einem Lebenskampf steht, in einem Kampf zwischen Leben und Tod, nicht leichtfertig zu reden, auch nicht leichtfertige, fromme Rezepte zu verteilen. Im Gebet dahinter stehen. Jetzt sind aber Ärzte auch Menschen. Ich weiß nicht, war es ihre psychische Prägung oder war es eine zu starke Dosis der Bestrahlung, nicht richtig berechnet. Auf alle Fälle wurde bei dieser Bestrahlung gute, gesunde Bereiche geschädigt. Und sie hat solche Schmerzen bekommen, schlimmere Schmerzen bekommen, als sie vorher befürchtet hätte. Bitte, ich sage noch einmal, nicht richten. Aber eins darf ich sagen, ich habe sie noch einmal besucht, in ihrer Notlage, vor dem Heimgang, in ihrer Enttäuschung an ihrem eigenen Glauben und an der Enttäuschung der Medizin. Hört mal die Nachrichten, wie viele Infektionen es in Krankenhäusern gibt. Ich war erschüttert, liebe Geschwister. Und doch, wenn jemand in Not ist, greift er nach einem Strohhalm. Aber eins kann ich euch sagen. Sie ist im Glauben an Jesus heimgegangen. Und wenn wir einmal vollzählig beieinander sein werden bei Jesus und unsere Lieben dort treffen, dann freue ich mich, dass ich die Hedwig dort auch treffen werde. Warum habe ich jetzt das aber gesagt und berichtet, liebe Geschwister? Schlicht und einfach, weil ich versprochen hatte, real bezogen zu reden, nichts zu verdrängen. Die harte Realität des Todes und Lob und Dank die Realität des Lebens herauszustellen. Jetzt bin ich so dankbar für diese Worte, die ich schon angedeutet habe. Ich habe dir geboten, im Anbetracht dieser Erdenverhältnisse, ich habe dir geboten, dass du getrost seist. Da bin ich vor einiger Zeit einmal stehen geblieben. Was gebietet Gott da dem Josua? Sollte der da seine Bedenken und seine Befürchtungen und die Todesrealität, die ganze Gefahr, die kommen würde, wenn Kanaan eingenommen worden wäre, da sollte er getrost sein. Da hat mir Gott Gnade geschenkt und hat mir gezeigt, diesen Befehl kann Gott nicht jedem geben. Ich habe dir geboten, getrost zu sein. Um in einer solchen Situation, wo die ganze Menschheit in Gefahr, jeder in Gefahr steht, um da zu gebieten, getrost zu sein, liebe Geschwister, das kann Gott nicht jedem geben, verlangt er auch nicht von jedem. Aber von Josua hat er es verlangt. Und warum verlangt Gott das nicht von jedem und warum verlangt er das von Josua? Weil der Mose seine Hände auf ihn gelegt hatte und der Geist Gottes auf ihn gekommen war. Ein Mensch, der die Berührung des Himmels erlebt hat, ein Mensch, der wirklich bekehrt ist, von dem kann Gott etwas ganz anderes verlangen, als von einem Menschen, der Gott nicht kennt. Die Auferstehungskraft, die todesüberwindende Macht Jesu nicht erlebt hat. Ich rate jedem, mit der Bekehrung ehrlich zu sein. Komm zu Jesus. So wie du bist. Er vergibt dir jede Schuld und Sünde, jede Fehlentscheidung. Und wenn die Sünde blutrot wäre, im Krieg ein Mord begangen, im Mutterleib einen Mord begangen, komm zu Jesu und dann wäscht er die Sünde weg. Und du bist vor Gott, als wenn du nie gesündigt hättest und nur in ein von Blut Jesu gereinigtes Herz. Nur wenn die Sünde vergeben sind, dann kommt der Heilige Geist. Wirken kann er sonst auch. Aber Besitz ergreife nur, wenn die Sünde vergeben ist. Und solchen Leuten kann Gott gebieten. Bitte, ich verstehe auch, was Jesus hier der Gemeinde zu Smyrna sagt, der Leiden vorausgesagt wird. Fürchte dich nicht vor dem, was du zu leiden haben wirst. Und dann weist er auf sich hin. Wie schön. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich war tot, aber ich lebe. In Jesus ist der Tod überwunden. Ich hätte da noch viel zu sagen, möchte es aber heute nicht zu lange hinausziehen. Ich hatte mal ein Büchlein gelesen, da wurden Erlebnisse berichtet. Es war von einem weniger bekannten Autor, aber eine Begebenheit, die hat mich so gepackt, dass ich sie nie wieder vergessen kann. Und das ist jetzt mehr himmlische Realität. Oder wenigstens kommt sie zum Ausdruck. Da wird von einer Frau geschildert, die durch das Fenster schaut, sieht einen Mann durch den Garten gehen. Zum Ausgang des Gartentores. Er öffnet das Tor und lässt es wieder zufallen. Aber in ihr war bei diesem so natürlich menschlichen Bild doch etwas zusammengebrochen. Eine ganze Welt war bei ihr zusammengebrochen. Der Mann war vorhin bei ihr und hat ihr eine schreckliche Nachricht gebracht. Er war mit ihrem Mann zusammen in Kriegsgefangenschaft geraten. Fürchterliche Armut, schreckliche Hungersnot und Zwangsarbeiten. Und eine Seuche war ausgebrochen, hat viele hinweggerafft, leider auch ihren Mann. Und er, dieser Mann, den sie da am Gartentürchen sah hinausgehen, hatte ihr die Nachricht gebracht, dass ihr Mann nie wieder kommen würde. Eine Todesnachricht hatte er gebracht. Da brach die Welt in ihr zusammen. Und da kommt mit ganzer Brutalität der Gedanke, die Neigung, was hat das Leben noch für einen Sinn? Ich habe ein anderthalb- oder zweijähriges Mädel mit meinem Mann und das war so schön. Aber die harte Realität des Krieges hat dieses junge Familienglück auseinandergerissen. Was hat das Leben noch für einen Sinn? Und dann schaut sie wie zufällig auf die andere Seite des Zimmers. Und da war der Gasherd. Und da fiel ihr ein. Man hat mir doch erzählt, das sei ein schmerzloser Tod. Ein schmerzfreies Ausscheiden aus diesem Leben. Ich gehe hin, die Fenster sind zu, die Tür ist zu. Ich drehe den Gasherd voll auf und ich warte nur. Und da, wo sie dahin geht, da den Gashahn betätigen möchte, springt die Tür auf und die zwei- oder dreijährige Tochter, die kleine Maria, stürmt herein und sagt, Mama, schau einmal, was ich da habe. Ja, was hast du denn? Sie ist abgelenkt von ihrem Vorhaben. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Ja, schau, Mama, das ist ein Schmetterling. Aber warum bewegt sich der Schmetterling nicht? Die Kleine, mit dem Tod noch nicht konfrontiert, noch nicht wusste und zu Recht den Tod und das Grausame verdrängen sollte. Naturbedingt ist das. Ein Schmetterling aber, warum rührt er sich nicht? Da kommt's über die Lippen der Mutter. Er ist tot. Ja, Mutter, ja, warum ist er tot? Elementare Lebensfragen aus einem Kindermund. Ja, weißt du, die Nacht, die war so kalt. Und sie dachte an die Kälte. Todeskälte, die sie vorhin berührt hatte. Die Nacht ist so, war so kalt. Das Mädel denkt darüber nach, geht hinaus und da geschieht ein Wunder, das gar keins ist. Und doch eins ist. Das Mädel nachdenklich mit dem Gedanken des Todes konfrontiert, hält und schaut diese wunderbare Pracht an, aber vom Tod gezeichnet. In dem Moment schiebt eine Wolke sich vor der Sonne weg und die Sonne kommt und nur wenige Strahlen, Strahlen des Himmels. Früher habe ich immer so gerne singen lassen, wenn wir beieinander waren. Himmlische Sonne, send deine Strahlen ins Herz mir hinein. Und nur einige Augenblicke Wärme. Und dann bewegt sich ein Flügel. Die Kleine schaut. Und dann bewegt es sich noch mehr. Sie schaut. Und dann bewegen sich beide Flügel. Das Leben kehrte zurück. Die Kälte des Todes wich. Und dann kommt sie zurück und schreit, Mutti, Mutti, erlebt. Ja, was habe ich zu rufen? Jesus lebt mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Ich habe nicht das Recht, ein Urteil über jemanden zu fällen, aber ich schaue euch an, nicht provozierend, nicht frech, liebevoll. Kann ich bei dem einen oder anderen noch die Kälte des Todes, die Sünde spüren, die Sonne der Gerechtigkeit, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Willst du Ängste, Furcht vor Tod und Leiden überwinden? Das geht nur mit Hilfe der himmlischen Sonne. Was soll ich sagen? Bitte denkt nicht, ist der Mann doch normal? Was behauptet er da alles da vorne? Ich darf einer sein, in dessen Leben die Sonne der Liebe Gottes hineingestrahlt hat. Und, Bruder Wegner, er wird der Tod nicht nach dir greifen. Geschwister, nein, vielleicht äußerlich ja. Wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht. Er ist aus dem Machtbereich des Todes eingedrungen in das Leben. Das ist das neue Leben. Das ist das ewige Leben. Das Auferstehungsleben Jesu Christi. Das müssen wir haben in dieser letzten Zeit. Nicht frommes Mache, nicht frommes Getue. Möchtest du das? Noch so ein Fall. Ein bekannter Pastor, der zum großen Segen geworden ist in der protestantischen Welt, war in seinen letzten Augenblicken schon vom Tod gezeichnet. Seine Tochter hat ihn in den Arm genommen, weil sie den Papa so lieb hatte und weil sie sehr verbunden war mit ihm und jetzt gespürt hat, sie kann den Papa nicht halten, niemand kann ihn halten. Und dann, wo die Agonie eintritt und er anfängt, das irdische Bereiche zu verlassen, da schreit sie, Mutti, der Papa stirbt. Die letzte Kraft, die dieser Mann noch hatte, schaut sie an, sagt, Kind, ich sterbe doch nicht, ich gehe heim. Und ein Leuchten war da. Ein klein wenig von dem, was der Stephanus da für ein Leuchten hatte in seinen Augen. Glaubst du an das ewige Leben? Oder tun wir nur ein bisschen so fromm? Hast du das ewige Leben? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Gott helfe es. Mir ist das so wichtig, dass ich von Herzen wünsche, dass jeder das doch haben möchte. Ewiges Leben. Amen.
einen schönen Strand in der größten Herrlichkeit. O, ich sehne mich nach Jerusalem so sehr, wo es gibt kein Scheiden mehr. Wunderschönes Land, o, ich sehne mich hier fort. Warten dort. Oftmals höre ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freudigen Willkommensang. Dieser Erde Sorgen sind endlich bald vorbei. In des Vaters Haus sind wir alle froh und frei. Ach, mein Sehnen geht von der Erde Mühe und Last nach dem Land der süßen Rast. Wunderschönes Land, oh, ich sehne mich hier fort. An dem klaren Strand Freunde warten dort. Oftmals höre ich schon, wenn mein Herz ist schwer und warm, ihren freudigen Willkommensang. Ihren freudigen